Ja, also bei mir war es so, dass bei meinem Assessment für die Schweizerische Studienstiftung hat eine der Assessorinnen gesehen, dass ich sehr gerne Sprachen habe. Und dann meinte sie so, ja, wieso lernen Sie nicht mal eine ganz andere Sprache, wie zum Beispiel Arabisch? Und ich hatte aber zu diesem Zeitpunkt überhaupt keinen Bezug zu dieser Region. Und doch hat mich das dann immer so weiter begleitet. Und das ist halt etwas, was vielleicht auch meinen nicht so linearen Weg immer wieder geprägt hat. Das sind so Menschen, die oft nur so eine Bemerkung gemacht haben, oft auch nebenbei, die ich dann doch irgendwie aufgeschnappt habe und die dann irgendwie eine wichtige Wendung in meinem Leben auch mit sich gebracht hat.
Begegnungen at Fondetudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung. Inspirierende Gespräche mit dem Netzwerk der Stiftung.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Begegnungen at Fondetüt. Ich bin Serina Heinen, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle der Schweizerischen Studienstiftung und gegenüber von mir sitzt Stefanie Rinaldi. Hallo Stefanie, es freut mich, dass du heute hier bist.
Guten Morgen Serena, es freut mich hier zu sein.
Ja, bevor wir ins Gespräch starten, möchte ich dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne kurz vorstellen. Du bist Co-Inhaberin des UNESCO-Lehrstuhls für Didaktik der Nachhaltigkeitswissenschaft und politische Bildung und Leiterin des Instituts für Fachdidaktik der Gesellschaftswissenschaften an der PH Luzern. Ursprünglich hast du internationale Beziehungen in Genf studiert. Nach einem Abstecher ins Bundesamt für Migration hast du einen LLM in Menschenrechten an der National University of Ireland absolviert. Danach warst du Stipendiatin des Mercator-Kollegs für internationale Aufgaben und hast dich in diesem Rahmen mit der Menschenrechtsbildung in palästinensischen Flüchtlingscamps beschäftigt. Deine Forschung zu Menschenrechtsbildung hast du schließlich in deinem Doktorat vertieft. In deiner heutigen Funktion beschäftigst du dich vor allem mit Nachhaltigkeitsbildung und politischer Bildung. Und nicht zuletzt bist du Alumna der Schweizerischen Studienstiftung.
Genau, vielen Dank.
Ja, also ich würde gerne zuerst ein bisschen auf deinen Werdegang zurückblicken, denn es war ja nicht von Anfang an klar, dass du Professorin werden möchtest. Und zwar vor dem Studium konntest du dir eine Karriere in der Tourismusbranche vorstellen. Später hast du dich dann auch stark für eine Tätigkeit in einer internationalen Organisation interessiert. Wie kam es denn dazu, dass du schließlich in der Lehrpersonenausbildung gelandet bist?
Ja, es ist tatsächlich so, dass mein beruflicher Weg nicht linear war, oder ich würde sogar sagen, alles andere als linear war. Und doch glaube ich, dass die verschiedenen Stücke sehr gut zusammenpassen. Als Kind wollte ich immer Lehrerin werden. Und von daher, ja, gab es so verschiedene Punkte in meinem Leben, wo ich Entscheidungen getroffen habe für gewisse Themen, für gewisse Kontexte. Und jetzt, glaube ich, in meiner aktuellen Tätigkeit kommen diese alle wieder zusammen. Also in meiner aktuellen Tätigkeit kann ich mein Interesse für internationale Zusammenarbeit, für Themen wie Menschenrechte, Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit einbringen, aber eben auch das große Interesse für die Bildung.
Also das hat jetzt eigentlich sehr gut geklappt, dass du wirklich deine verschiedenen Interessen dort vereinen kannst.
Und deine Erfahrungen. Genau, und ich glaube tatsächlich auch, dass meine Erfahrungen sowohl zum Beispiel beim Bundesamt für Migration wie auch beim UNO-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge extrem wertvoll sind, auch für das, was ich jetzt mache. Ob es jetzt darum geht, dass ich dann irgendwie auch mit den Studierenden darüber diskutieren kann oder auch einfach, dass ich meinen eigenen Horizont erweitern konnte. Ich glaube, solche Erfahrungen sind einfach in der Bildung immer extrem wertvoll.
Nun bist du ja Co-Inhaberin des UNESCO-Lehrstuhls für Didaktik der Nachhaltigkeitswissenschaft und politische Bildung an der PH Luzern. Womit beschäftigst du dich denn im Moment, sei es in deiner Forschung, sei es in der Lehre oder auch beim Aufbau des Lehrstuhls, das dich besonders fasziniert oder besonders motiviert oder auch herausfordert?
Ja, im Zentrum meiner Tätigkeit und auch meines Interesses steht wirklich so die Frage, wie gesellschaftlich relevante Themen im Unterricht behandelt werden können und welche Rolle die Schule dabei auch einnimmt. Also eben Fragen wie Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit, Themen wie Migration, das sind ja alles sehr anspruchsvolle Themen für die Schule, aber auch sehr relevante. Wie auch unsere Forschung zeigt, sind es Themen, die die SchülerInnen beschäftigen. Und da ist es eben auch wichtig, dass die Lehrpersonen Instrumente an die Hand kriegen, wie sie damit arbeiten können. Dann ist natürlich in meinem Alltag etwas, was vielleicht nicht so wahnsinnig sexy ist, aber was mich schon auch beschäftigt, ist natürlich auch immer die Finanzierung unserer Arbeit. Ja, die Frage ist dann natürlich immer, das eine ist das Interesse an diesen Themen, aber das andere auch tatsächlich, wie wir unsere Projekte finanzieren können. Und das ist gerade in der aktuellen politischen Situation in der Schweiz mit den großen Sparmaßnahmen schon etwas, was uns auch stark beschäftigt.
Du hast Herausforderungen angesprochen bei der Finanzierung. Wo siehst du dann die größten Herausforderungen fachlich, also womit du dich fachlich beschäftigst?
Ja, eine große Herausforderung besteht sicherlich darin, dass die Themen, mit denen ich mich beschäftige, nicht einfach einem bestimmten Fach zugeordnet werden können. Und das macht es natürlich extrem spannend, weil es eben interdisziplinäre Themen sind. Aber es ist auch nicht immer einfach, wenn man sich nicht einem Fach oder einer Disziplin zugehörig fühlt.
Ja, ich würde gerne auch auf die politische Bildung zu sprechen kommen, mit der du dich ja stark beschäftigst. Und zwar habe ich gelesen, dass diese an Schweizer Schulen noch ein Schattendasein führt. Einzig in den Kantonen Aargau und Tessin ist die politische Bildung ein eigenständiges Fach. Weshalb denkst du, hat die politische Bildung in der Schweiz einen scheinbar tiefen Stellenwert? Gerade auch, wenn man bedenkt, dass diese ja sehr wichtig wäre für den Erhalt der Demokratie.
Ja, ich glaube, hier stellt sich eben gerade diese Frage der Interdisziplinarität oder des eigenen Faches. Also ich teile die Einschätzung, wenn man auf politische Bildung als Fach schaut, dann ist es tatsächlich in der Schweiz wenig verbreitet. Aber politische Bildung ist eben auch ein transversales Thema, ein Thema, was in verschiedenen Fächern integriert werden sollte. Und man spricht auch vom sogenannten Whole School Approach, also dass eigentlich die gesamte Schule politische Bildung umsetzen sollte, also auch Räume schaffen sollte, wo politisches oder demokratische Partizipation gelebt werden kann. Und zuletzt macht für mich dann eben eine erfolgreiche politische Bildung aus, dass diese Aspekte kombiniert sind. Und ich glaube, dort sind die Herausforderungen tatsächlich zum einen, dass es einen Ort braucht, also entweder ein eigenes Fach oder ein Fach, das dafür zuständig ist, wo die Grundsteine gelegt werden. Also wo auch so Basiskonzepte wie Demokratie, Partizipation oder auch die politischen Prozesse in der Schweiz wirklich auch erkundet werden und wo die Schülerinnen auch die Gelegenheit haben, sich vertieft damit auseinanderzusetzen. Aber es braucht eben auch die thematische Auseinandersetzung und dort sind alle Lehrpersonen und die gesamte Schule gefordert, das umzusetzen. Und das ist natürlich auch ein hoher Anspruch, wenn man nicht einfach sagen kann, eine Person ist dafür zuständig und damit ist das erledigt, sondern es eben auch viel Koordination braucht. Eine Herausforderung ist natürlich auch, dass es bei uns in der Lehrpersonenbildung auch, ich würde jetzt sagen, noch ungenügend umgesetzt wird. Also es gibt verschiedene Ansätze. Die Frage ist natürlich immer, wir haben für Primarlehrpersonen eine 3-jährige Ausbildung, für Sekundarlehrpersonen eine 4,5-jährige. Was lässt man dann weg? Weil die Lehrpläne sind jetzt schon voll oder die Studienpläne. Und wenn man da mehr bei der politischen Bildung investieren möchte, müssen auch andere Dinge wieder reduziert werden. Und das ist dann natürlich auch immer ein Prozess des Aushandels und damit auch wieder ein politischer Prozess, wie man diese Inhalte eben auch in der Aus- und Weiterbildung gut verankern kann.
Ja, du sagst, der Lehrplan 21 ist schon ziemlich voll. Welchen Kompetenzen und welchen Fähigkeiten gibst du persönlich Priorität? Was ist wichtig? Was müssen Schülerinnen und Schüler lernen in der Schule? Was ist der Auftrag der Schule?
Also ich denke, gerade angesichts eben der Tatsache, dass der Lehrplan 21 schon sehr hohe Anforderungen an Lehrpersonen und Schülerinnen stellt. Und ja, also die politische Bildung ist auch Teil des Lehrplans, muss ich auch noch sagen. Geht es wirklich auch vor allem darum, Dinge zu verknüpfen. Also zum Beispiel, dass die SchülerInnen auch verstehen, dass eben gesellschaftliche Themen wie Klimawandel immer auch eine politische Dimension haben und dass es auch darum geht, sich damit auseinanderzusetzen, dass es zu Maßnahmen zum Beispiel gegen den Klimawandel, dass es da unterschiedliche Interessen gibt, unterschiedliche Meinungen gibt, ob Maßnahmen notwendig sind, was man bereit ist, dafür vielleicht auch aufzugeben oder eben welche Maßnahmen dann schlussendlich tatsächlich umgesetzt werden sollen. Und ich glaube, da ist dann eben auch die Schwierigkeit, wenn es kein Fach gibt, wo all diese Grundlagen gelegt werden, überhaupt das Verständnis für Demokratie zu fördern, dass es dann eben auch schwierig ist, bei solchen Themen auf diese politische Dimension einzugehen. Und zentral ist eben für mich so auch dieses Spannungsfeld, in dem sich Schule vielleicht auch befindet. Also die Schule hat einen gesellschaftlichen Auftrag, eben auch solche Themen zu behandeln. Oft steht auch in Schulgesetzen, dass die Schule zum Beispiel auf Dinge wie eben Demokratie oder soziale Gerechtigkeit hinarbeiten soll. Aber gleichzeitig wird häufig auch gefordert, dass die Schule politisch neutral sein soll. Und das ist nicht ein Widerspruch in sich, aber das ist ein Spannungsfeld, was nicht ganz so einfach zu navigieren ist. Und da ist es dann eben auch zentral, dass die Lehrpersonen in der Ausbildung lernen, zwar diese Themen zu behandeln, aber die Schülerinnen nicht zu überwältigen. Und ich glaube, was dabei zentral ist, ist, dass die Lehrpersonen sehr sorgfältig mit ihren eigenen Meinungen umgehen, also sich überhaupt ihre eigenen Meinungen und Werte auch bewusst machen und dass sie dann immer gut überlegen, wo kommen die jetzt ins Spiel und wie kommuniziere ich sie. Also auch offen darlegen, das ist meine Meinung, es ist okay, wenn ihr eine andere Meinung habt. Und dazu ist natürlich ein Vertrauensverhältnis zwischen Lehrpersonen und SchülerInnen zentral.
Also die Forderung oder die Anforderung an die Schule, politisch neutral zu sein, bedeutet nicht, dass Lehrpersonen neutral sein müssen, oder wie?
Ja, genau. Also politisch neutral heißt ja oft häufig auch parteipolitisch neutral. Aber ich glaube, eine Lehrperson kann gar nie neutral sein, weil sie steht als Person, als Mensch vor den SchülerInnen oder arbeitet mit den SchülerInnen. Und SchülerInnen haben auch ein sehr gutes Gespür dafür, was Lehrpersonen eigentlich denken. Und ich glaube, es ist dann extrem schwierig, wenn man von SchülerInnen eigentlich erwartet, dass sie sich mit diesen Themen auseinandersetzen, sich dazu äußern. Und ich selbst sage aber, ich sage nichts dazu, ich darf nichts dazu sagen, weil es interessiert sie. Aber wichtig ist eben, dass sie dann lernen, ja, ich darf trotzdem einiger anderer Meinung sein. Aber weil eben Lehrpersonen auch eine sehr wichtige Vorbildfunktion haben, ist das natürlich nicht ganz so einfach, dass dann die SchülerInnen nicht zu stark beeinflusst werden von der Meinung der Lehrperson. Und das dann im Alltag zu navigieren, das ist tatsächlich eine sehr große Anforderung.
Während der Vorbereitung auf dieses Gespräch bin ich auch noch auf ein Konzept gestoßen, und zwar das Kontroversitätsgebot im Rahmen der politischen Bildung. Könntest du hierzu noch etwas sagen?
Ja, genau. Also das Kontroversitätsgebot ist Teil des sogenannten Beutelsbacher Konsenses aus Deutschland, der auch in der Schweiz häufig zur Anwendung kommt oder der auch in der Schweiz als wichtiges Konzept gilt. Und der erste Teil davon ist eben dieses sogenannte Überwältigungsverbot, also dass die Schule oder die Lehrperson die SchülerInnen nicht überwältigen darf. Und der zweite Teil ist dieses Kontroversitätsgebot, und das besagt eigentlich, dass Dinge, die in der Gesellschaft und in der Politik kontrovers diskutiert werden, auch in der Schule kontrovers dargestellt werden müssen. Jetzt ist natürlich die Frage, was heißt in Politik und Gesellschaft kontrovers diskutiert und was heißt, dass das in der Schule kontrovers dargestellt werden muss. Und da geht es eigentlich vor allem darum, dass verschiedene Perspektiven aufgezeigt werden. Aber das heißt nicht, dass ich nicht auch rote Linien ziehen darf. Also zum Beispiel, wenn rassistische Bemerkungen fallen im Klassenzimmer, dann fällt das nicht unter das Kontroversitätsgebot, sondern habe ich als Lehrerin das Recht oder sogar die Pflicht einzuschreiten. Der dritte Teil dieses Beutelsbachers Konsenses sagt auch, dass wir uns an den SchülerInnen orientieren müssen und ihnen ermöglichen sollten, eine eigene Meinung zu bilden. Und ich glaube, das ist eigentlich zuletzt das Zentrale. Sie müssen die Fähigkeit erwerben, eine eigene Meinung zu bilden, diese auch in den Diskurs einzubringen, aber auch andere Meinungen zu respektieren. Und ich glaube, dann haben wir wirklich guten politischen Unterricht.
Nun, wir haben über Themen gesprochen, mit denen du dich tagtäglich beschäftigst und wo du auch über eine umfassende Expertise verfügst. Mich würde interessieren, gibt es etwas, also sei es eine Fähigkeit oder auch ein Thema, das nichts mit Nachhaltigkeit oder politischer Bildung zu tun hat, von dem du aber sagst, das möchte ich mir unbedingt noch aneignen oder mir unbedingt noch erschließen?
Ja, da gibt es ganz vieles, aber etwas, was ich unbedingt machen möchte, ich habe während des Mercator-Kollegs, als ich in Jordanien arbeitete, eine Aut gekauft, eine arabische Laute, und habe auch Unterricht genommen, aber leider steht sie aktuell in einem Eck in meinem Schlafzimmer und ich möchte das unbedingt noch richtig lernen.
Mhm. Ach, spannend. Gerne würde ich auch auf dein ehrenamtliches Engagement zu sprechen kommen. Und zwar hast du dich immer ehrenamtlich engagiert neben deinen beruflichen Tätigkeiten. Du hast dich viele Jahre bei Amnesty International Schweiz für Menschenrechte eingesetzt, warst zuletzt auch Präsidentin des Vorstands. Heute engagierst du dich unter anderem bei der Schweizer Sektion von Scholars at Risk und als Vorstandsmitglied und Expertin beim Verein Sensibility. Könntest du den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht kurz erklären, was der Verein Sensibility macht und welche Aufgaben du dort wahrnimmst?
Ja, sehr gerne. Sensibility ist ein Verein von Menschen mit Behinderungen, der sich für Menschen mit Behinderungen einsetzt. Und das ist auch das Spezielle daran, dass es nämlich eine Selbstvertretung ist von Menschen mit Behinderungen. Und wir setzen uns für Vielfalt, Gleichstellung und Inklusion in der Schweiz ein. Und ich selbst bin eben seit kurzem Vorstandsmitglied. Ich bin dazu gekommen, weil ich früher auch mit Ihnen gemeinsam Kurse zu Rechten von Menschen mit Behinderungen durchgeführt habe. Und jetzt bin ich eben eigentlich im Vorstand mit dabei, vor allem für diese Bereiche Menschenrechte und aber auch Bildung. Weil etwas, was dem Verein sehr wichtig ist, sind eben Schulungsangebote und auch Beratungsangebote für Wirtschaft, Verwaltung, Schulen etc. im Umgang mit Menschen mit Behinderungen. Also vor allem, um eben Barrieren, die Menschen mit Behinderungen im Alltag erleben, abzubauen.
Und wie kam es dazu, dass du dich dort engagierst?
Also ursprünglich war es eigentlich so, dass eine der GründerInnen des Vereins bei mir ein Modul absolviert hat im Bereich Menschenrechtsbildung. Und wir sind dann in Kontakt geblieben. Und irgendwann hat sie angefragt, ob ich diese Schulungen zu den Menschenrechten in diesem Bereich mit ihr durchführen würde. Und ich fand es dann einfach extrem spannend, eben diese Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen, weil ich eine der ganz wenigen bin, die sich in diesem Verein engagieren, die selbst ohne Behinderung lebt. Und es war einfach total toll zu sehen, all diese Menschen, die sich für Rechte von Menschen mit Behinderungen einsetzen, die sich dafür einsetzen, dass sich im Alltag in der Schweiz etwas ändert. Also ich habe mich in meiner beruflichen Karriere oft mit Menschenrechten im Ausland auseinandergesetzt und hier fand ich es jetzt eben toll, dass es wirklich auch um den Alltag in der Schweiz geht. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, eben auch zu sehen, ja, auch in der Schweiz gibt es Verbesserungspotenzial und auch in der Schweiz werden Rechte von Menschen verletzt.
Ja, kommen wir zum Schluss noch auf die Studienstiftung zu sprechen. Wie eingangs erwähnt, bist du Alumna der Studienstiftung und du warst auch einige Zeit im Vorstand des ehemaligen Vereins SWIWI. Heute unterstützt du die Stiftung als Assessorin. Gerne würde ich zuerst zurückblicken, und zwar auf deine Zeit als Geförderte. Ja, gibt es ein Erlebnis als Geförderte, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Ja, eines ist sicher der Sprachaufenthalt im Jemen, den ich dank der Schweizerischen Studienstiftung absolvieren konnte während meines Studiums. Ich war 2 Monate in Sanaa, in der Hauptstadt, und das war einfach in vielerlei Hinsicht prägend für mein weiteres Leben. Ich habe da zum ersten Mal mich mit der arabischen Sprache auseinandergesetzt. Ich habe so auch eine Leidenschaft für diese Region, die oft Mittlerer Osten genannt wird, entdeckt. Das hat dann eben auch dazu geführt, dass ich dann im Mercator-Kolleg mich mit der Situation in Palästina auseinandergesetzt habe. Also ich glaube, das ist schon auch wieder einer dieser Punkte. Das war irgendwie ein Zufall eigentlich. Also bei mir war es so, dass bei meinem Assessment für die Schweizerische Studienstiftung hat eine der Assessorinnen gesehen, dass ich sehr gerne Sprachen habe Und dann meinte sie so, ja, wieso lernen Sie nicht mal eine ganz andere Sprache wie zum Beispiel Arabisch? Und ich hatte aber zu diesem Zeitpunkt überhaupt keinen Bezug zu dieser Region. Und doch hat mich das dann immer so weiter begleitet. Und das ist halt etwas, was vielleicht auch meinen nicht so linearen Weg immer wieder geprägt hat. Das sind so Menschen, die oft nur so eine Bemerkung gemacht haben, oft auch nebenbei, die ich dann doch irgendwie aufgeschnappt habe und die dann irgendwie eine wichtige Wendung in meinem Leben auch mit sich gebracht hat.
Ja, was du gerade angesprochen hast, dass du gewisse Hinweise aufnimmst und diese dann weiter verfolgst, diese intellektuelle Neugier, das ist ja auch etwas sehr Wichtiges, was die Geförderten der Schweizerischen Studienstiftung ausmacht. Du engagierst dich ja auch, wie gesagt, als Assessorin. Deshalb möchte ich dich gerne fragen, wie erkennst du Potenzial bei jungen Menschen, das über gute Noten aber hinausgeht?
Etwas, worauf ich schaue, sind sicher so diese speziellen Dinge im Lebenslauf. Und das muss nicht immer das riesige Engagement sein, sondern es können auch ganz kleine Dinge sein, aber woran sich eben auch wie eine Person erkennen lässt. Und ich versuche dann schon auch so die Begeisterung der KandidatInnen zu spüren für ganz verschiedene Dinge. Natürlich ist da auch immer die Herausforderung, dass gewisse Personen das besser zeigen können als andere. Also es ist dann manchmal schon auch noch schwierig bei Personen, die vielleicht etwas introvertierter sind, das dann auch wirklich rauszukitzeln. Aber es sind auch Dinge wie zum Beispiel eigene Erfolgsgeschichten, aber eben auch Niederlagen oder mal ein Scheitern zu erkennen und auch reflektieren zu können und vielleicht auch zu realisieren, dass eben Erfolgsmomente natürlich selbst verdient sind, aber auch Teil eines größeren Ganzen. Also dass sie zu denen geworden sind, die sie sind, weil bestimmte Umstände dazu geführt haben, weil bestimmte Menschen sie begleitet haben. Und ich glaube, das ist so, sind so Aspekte, die mir wie zeigen, sie erkennen eben, dass sie etwas zu ihrem eigenen Erfolg beitragen können, dass es eben aber auch äußere Umstände gibt, die auch wichtig sind. Und ich glaube, zuletzt geht es mir eigentlich darum, irgendwie diesen Menschen zu entdecken, der hinter dem steht, was ich sehe, was ich höre und was ich auch in den Unterlagen lese. Und das kann eigentlich dann nur im Gespräch funktionieren. Und dort irgendwie dann wie zu spüren, das sind Personen, die eben für etwas brennen und die etwas bewirken möchten.
Ja, damit sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Liebe Stefanie, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und viel Freude an dem, was du tust und alles Gute.
Merci vielmals und danke vielmals fürs Gespräch, liebe Serena.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch an euch ein herzliches Dankeschön, dass ihr bei der heutigen Begegnung mit dabei wart. Unsere Reise mit spannenden Persönlichkeiten aus dem Netzwerk der Schweizerischen Studienstiftung geht natürlich weiter. Wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, abonniert unseren Podcast auf eurer bevorzugten Plattform. Über Feedback und Ideen freuen wir uns jederzeit. Schreibt uns einfach an info@studienstiftung.ch. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
Begegnungen at Fonditudes. Ein Podcast der Schweizerischen Studienstiftung.